Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Falls die Flaschen die einzige Vrindproduktion sein sollte, die ihr hört, frohes neues Jahr. Es ist Ende Januar und hier ist die Januar-Ausgabe der Flaschen mit Christoph Raffelt, weil mit wem trinke ich denn sonst noch dieser Tage?
Hallo, Holger.
Hallo. Womit fangen wir an?
Ja, ich habe länger überlegt. Ich mache das mal irgendwie unorthodox. Fangen wir mal mit dem Roten an, also mit dem Silla.
Silla? Christinus Silla. Liquid Sundowner?
Nee. Also rot, aber in der...
Ah, Silla. Ah ja, okay. Silla.
Genau.
Dann wollen wir mal einsillern hier.
Das ist nicht richtig Rotwein. Es ist aber auch nicht richtig Rosé. In Bordeaux hat man den Namen dafür. Da heißt das Claret.
Ah ja.
Genau. Also Bordeaux hieß sowieso früher, die haben ja vor allem nach England verkauft. Also es war ja auch längere Zeit Englisch. Und dort hieß, also auf den britischen Inseln, hieß Bordeaux sowieso eigentlich nur Claret. Mhm. Wahrscheinlich war der auch früher einfach ein bisschen heller als heute, also mit ziemlicher Sicherheit sogar, nicht so stark extrahiert. Aber das hat sich dann irgendwie gehalten für einen Wein, der eben nicht Rosé, aber auch nicht Rotwein ist. Also es gibt in Bordeaux helle Rosé und dann gibt's diese Clarets und dann gibt's eben die richtigen Rotweine. Und ich würde sagen, das ist sowas wie so ein Claret. Also der ist auch nur 3 Tage auf der Maische geblieben. Mhm. Also es sind 2 Geldtrauben. Ist eigentlich eine österreichische Rebsorte. Und der ist dann nur 3 Tage auf der Maische vergoren worden und dann abgepresst worden und dann eben weiter vergoren worden. Ne?
Okay, wie lange ist ein normaler Zweigelt auf der Maische?
Ja, ich würde mal sagen, so zwischen 10 Tagen und 30 Tagen, okay. Je nachdem, was man für einen Wein haben möchte. Aber 3 Tage sind dann schon wenig, ne? Das ist
Der Espresso unter den Zweigels.
Espresso unter den Zweigels, genau.
Espresso.
Ja. Genau, also spontan vergoren und dann also im Edelstahltank und dann im Edelstahl auch ausgebaut worden, also kein Holz mit dabei und dann eben nach einem halben Jahr einfach unfiltriert abgefüllt worden. Mit ein bisschen Füllschwefel nur, also das ist im Prinzip haben wir heute schon eher so Naturwein im Glas, würde ich mal sagen, wenn man das so nennen will. Und wir sind ja in Ungarn, weil wir dieses Jahr einfach mal Osteuropa und dann auch noch ein bisschen Griechenland erkunden, weil das schon lange auch gewünscht war in der Hörerschaft und ich auch Lust darauf hatte. Es ist halt so ein bisschen schwieriger, so insgesamt dann einfach auch die guten Weingüter zu finden. Mhm. Oder ein bisschen aufwendiger vielleicht, sagen wir mal so. Aber mittlerweile gibt es eben doch einiges, was man hier bekommt, was echt gut ist. Und der Jens Hugel, der hat eben ein paar schöne Sachen bei sich im Weinkombinat. Und das machen wir jetzt diesen und nächsten Monat von ihm.
Und immer, wenn es um Ungarn geht, wo muss ich an so eine österreichische Spaßband denken? Die hießen Balaton-Kombo und hatten den Slogan »Gal wo stehen, immer sehen, weil flach«. Das fand ich irgendwie, da lache ich seit über 20 Jahren feixig darüber. Ich finde das, immer wenn es um Ungarn geht, denke ich 2 Dinge. Egal wo stehen, immer sehen. Und den ungarischen Männernamen István Esperstek.
Ja, auch schön.
Mein Gehirn macht das mit mir. Ich kann, okay. Vielleicht reicht es jetzt auch mal, Gehirn.
So. Am Balaton sind wir ja auch hier für den Wein. Zu Deutsch Plattensee. Ist so eine von 5 größeren Anbaugebieten in Ungarn. Also was man so im Allgemeinen kennt, ist Tokaj, ne, mit den Süßweinen vor allen Dingen. Dann gibt's Fesche Pannon, das ist Oberpannonien. Das ist daraus hatten wir schon mal einen Wein aus Schopron vom Franz Weniger. Das müsste jetzt genau 2 Jahre her sein. Ich glaube, das war vorletztes Jahr im Januar. Franz Weniger, der ist ja eigentlich auf der österreichischen Seite vom Neusiedlersee, aber der hatte eben auch ein paar Lagen direkt, weil er direkt auch an der Grenze lebt und das ja früher eh alles zusammen war unter KUK, hat er eben auch in Schopron ein bisschen was. Genau, und dann gibt's noch Oberungarn, kann ich auf Ungarisch nur schwer aussprechen. Ich glaube, es heißt Fesche Majorschak. Und dann gibt's noch Pannonien und Balaton. Und Balaton ist vielleicht so die Ecke, die vielleicht im Moment am interessantesten ist, weil sich da total viel tut. Also gerade so im Bio-Wein-Naturwein-Bereich gibt's da echt total spannende Sachen. Und es hat einfach auch schon ein schönes Terroir, wenn man so will, weil da ist zwar viel flach und da ist viel Sandboden. Aber dann hast du halt mittendrin, hast du halt so Vulkankegel. Mhm. Ja, und viel wird dann eben an diesen Vulkankegeln angebaut. So, das Weingut, was wir heute haben, das Christinus, das ist auch tatsächlich das größte biologisch arbeitende Weingut in Ungarn sogar.
Wie viel Fläche haben die da insgesamt? Also wenn du sagst, das größte, wie groß ist es und wie viel hat Ungarn insgesamt?
Die Rebfläche von Ungarn ist ziemlich geschrumpft seit 2000. Also die hatten, 2000 hatten die noch 87.000 Hektar. Mhm. Ne, also so mehr als zwei Drittel von dem, was wir haben. Und jetzt sind es nur noch unter 60.000.
Interessant. Ich finde das erstaunlich. Ja. Also ich verstehe gar nicht, warum sowas passiert. Passiert in Frankreich ja auch, passiert ja eigentlich überall. Also ich würde erwarten, dass die Leute, dass Alkohol immer geht irgendwie.
Ja.
Und wenn nicht, dann halt Traubensaft, weißt du?
Tatsächlich ja, Traubensaft, aber das ist halt wirtschaftlich vielleicht nicht so gut abzubilden.
Ja, okay, wenn du nicht mit dem Vollernter rein kannst und so. Ja,
ja, und das kannst du halt irgendwie, Traubensaft kannst du halt irgendwie in China auch machen. Und ja, weißt du, wenn Traubensaft, wenn du den jetzt nicht beim Winzer kaufst, dann interessiert es ja auch kein Schwein, welche Trauben das sind, wo die herkommen.
Ja, stimmt.
Ist ja im Prinzip mit Apfelsaft ähnlich. Und dann lohnt sich, da ist einfach die Wertschöpfungskette zu gering, würde ich sagen. Und ja, es wird insgesamt weniger Alkohol getrunken. Der Umgang mit Alkohol verändert sich. Zumindest wird deutlich weniger Wein getrunken. Ich glaube, es wird auch weniger Alkohol getrunken. Da habe ich jetzt keine genauen Zahlen, aber Wein ist schon auf jeden Fall so. Und vor allen Dingen der Umgang mit Wein ändert sich halt auch total. Ne? Also ich meine, gerade wenn du jetzt auf Frankreich schaust, früher war das ja total üblich, dass du irgendwie nachmittags irgendwie ein Glas Wein getrunken hast zum Mittagessen. Ja, oder du hast eine Pause in der Bar gemacht, ein Kaffee und hast halt keinen Kaffee, sondern ein Glas Wein getrunken. Und das ist eigentlich mittlerweile fast verpönt.
Ach komm.
Und das ändert natürlich, ja, schon. Also das ist deutlich, deutlich zurückgegangen. Und sag mal, hochpreisiger Wein funktioniert immer. Das geht. Aber so gerade der Mittelbau und die günstigeren Sachen, die sind, ich sag mal, in Qualitätsweinbauländern echt schwierig. Und in vielen Regionen auch. Also Bordeaux zum Beispiel, die haben Riesenprobleme, ihre Weine loszuwerden. Also ich sag mal jetzt die kleineren Weingüter, die jetzt eben nicht Grand Cru sind und die großen Genossenschaften dort, die haben echt große Probleme. Also die kriegen ihre Weine nicht mehr verkauft, die kriegen aber auch ihre Weinberge nicht mehr verkauft, weil keiner die mehr haben will, ne? Weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Und die versuchen dem entgegenzuwirken, indem sie eben Stile verändern, indem sie auch tatsächlich deutlich leichtere Weine machen, entalkoholisieren, also um ein paar Prozent oder auch komplett, sodass eben alkoholfreie Weine entstehen. Aber letztlich ist das alles irgendwie, funktioniert das alles nicht. Nicht wirklich. Ich glaube, die Rebfläche muss einfach irgendwie verringert werden. Und in manchen Gegenden passiert das dann eben tatsächlich im Laufe der Zeit auf natürliche Art und Weise. Und ich denke, in Ungarn ist das so. Ich meine, Ungarn ist jetzt auch kein Exportweinland, bis auf ganz wenige Ecken. Also und ich sag mal, so ein Wein wie Tokaj, der wird ja auch kaum noch getrunken. Ja, ich meine, der hat so viel Kalorien einfach auch. Das ist einfach nicht mehr in. Jetzt irgendwie die fetten Süßweine zu trinken. Ne? Mhm. Also jahrhundertelang waren das mit die gefragtesten Weine, aber heutzutage ist es halt nur noch so eine kleine Spezialität, die ja so ein paar Weingüter vielleicht noch machen können, aber im Großen und Ganzen lohnt sich das da für die Ecke nicht mehr.
Schmeckt das nicht oder ist das einfach, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, warum trinkt das keiner mehr? Also das war mal ein super Wein, jetzt ist es auf einmal keiner mehr, das kann doch eigentlich...
Doch, die Weine sind super, aber das ist bei Sauternes ja ähnlich, also Sauternes in Bordeaux auch wiederum, diese hochbepreisten, auch sehr, sehr komplexen, eigentlich großartigen Süßweine können das sein.
Château de Cam, war das nicht auch ein Sauternes?
Ja, genau, ja, ne? Das ist sozusagen der Primus inter pares da. Genau, aber das funktioniert auch noch, aber bei weitem nicht mehr so gut wie früher. So, dass die jetzt auch tatsächlich alle eigentlich in Sauternes dazu übergehen, auch trockene Weißweine zu machen, die auch sehr gut sind. Aber es ist halt nicht sozusagen nicht die Tradition dort in Sauternes. Ne? Ah. Und nee, die haben einfach so viele Kalorien auch, ja. Das ist einfach süß und.
Es ist halt nicht nur der Alkohol ist ungesund da drin, sondern alles andere drumherum auch noch.
Genau. Also ich meine, bei einer Riesling-Auslese oder Trockenbeeren-Auslese, da hast du dann ja zwar hohe Zuckerzahlen, aber dann geringe Alkoholwerte.
Ja.
Dann hast du halt nur noch 7% oder 8. Aber in Sauternes oder bei Tokaj hast du halt immer noch 14 oder 15, ja. Und das ist halt, ja, also für,
ja, es das geht ist, auf die Hüfte und die Leber. Ja,
ja, ja, ja, genau, genau.
Andersrum, das ist halt auf die Leber schwierig. Und die Hüfte, so. Ja, na gut, dann, aber ja. Naja, ich, ja,
ja. Ist halt so. Also insofern ein Drittel weniger in den letzten 20 Jahren, sage ich mal. Ja. Das ist schon eine ganze Menge insgesamt. Aber auf der anderen Seite kommen halt tatsächlich so bei den Weinhändlern, die ich jetzt so kenne und verfolge, kommen tatsächlich so zunehmend mehr Weingüter auch an. Also vor 5, 6 Jahren hast du eigentlich noch kaum ungarische Weingüter im Programm gehabt bei denen oder gar keine und mittlerweile eben dann doch schon. Also da trennt sich vielleicht auch einfach so ein bisschen die Spreu vom Weizen und der Weizen, also die, die wirklich dann gute Weine machen, die finden dann auch zunehmend jetzt hier in Mittelwesteuropa dann eben auch Abnehmer, denke ich mal. Das so läuft, zumal die Weine eben vergleichsweise dann auch ein Stück weit günstiger sind vielleicht, ja.
Was ja. zahlen wir denn hier überhaupt? Ich weiß gar nicht im
Original. Also das kostet jetzt irgendwie so, ich glaube, das ist jetzt der günstigste von den dreien, der kostet, glaube ich, knapp unter 10 und okay. Dann gibt der nächste, glaube ich, 13 und 17 oder so in der Ecke. Und jetzt für das Paket selber haben wir, glaube ich,
38.
39 oder
ja. zahlt. Nee, 36,50. So. 36,50. Genau. Der Silla kostet ab 8,90. Ab wie ab.
Ja, das ist immer, das ist ein bisschen, ich vertue mich da auch immer, also man muss nochmal auf den Wein draufklicken.
Ach so, genau. Wenn ich über 12 Flaschen kaufe, kostet die Flasche 8,90,
ja, okay. Ja. Ein bisschen verwirrend.
Ja, da, außerdem ist da ein Bug auf der Webseite, weil da steht ab 8,90.
Ah, okay. Und
wer hat denn die Webseite gemacht? Warst du das?
Nee.
Nicht, gut.
Nee, war keine Webseiten.
Dann hacke ich jetzt nicht auf dir rum. Wollen wir da mal davon trinken? Ich finde, der riecht wie so ein Erdbärchen irgendwie.
Ja, ne? So ein bisschen Erdbärchen, aber eben auch so mit ein bisschen Kraut dabei. So ein bisschen Blätter, ein bisschen Strünke. Finde ich so ein bisschen erdig.
Stimmt. Ja. Jetzt habe ich in die Nase geschüttet, ich Idiot. Naja, so.
Ja, ziemlich rotbeerig.
Der ist ja, also das ist ja noch mehr Erdbeere. Bist du sicher, dass es kein Erdbeersekt ist?
Ja, das ist so bald Erdbeere, aber eben auch, genau, überhaupt so rote Beeren, finde ich. Ne?
Sehr schön. Der schmeckt, also der hat so ein, wie nennt man das denn, das Gefühl im Mund. So insgesamt ist wie so eine Süßspeise, also wie ein Nachtisch.
Wie kommst du drauf?
Also ich weiß nicht so, der ist der ist so weich und seidig und obstig und weißt du, wie so eine schöne Nachspeise. Weißt du, wie so ein heller fluffig geschlagener Erdbeerquark so.
Ja, ja, da hat so was Cremiges dabei, das stimmt. Ja, ja. Ja, und
der hat überhaupt keine Ecken. Interessant.
Nee, das ist ziemlich rund, aber auf der anderen Seite hat er trotzdem einen spürbaren Gerbstoff, nur dass der halt nicht aneckt. Ne? Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr schön dabei. Ich kannte die Weine ja jetzt auch gar nicht bisher.
Das ist wirklich interessant.
Und finde das auch. Also es ist schön frisch. Es hat eine klare Säure. Dann hat er wirklich diese Mischung aus roten Beeren, also ein bisschen Himbeere und rote Johannisbeere ist auch mit dabei, finde ich. Und dann eben wirklich so ein bisschen so rote Johannisbeerstrünke. Ein bisschen.
Aber jetzt nicht so dominant. Also ich finde, dominant ist auf jeden Fall das süße Obst. Also die nicht ganz reife Erdbeere. 13 Umdrehungen? Okay, das ist ja nicht.
Naja, das ist das Mittel, ne?
Naja, aber fühlt er sich an wie 13%? Ich finde nicht.
Nö, also, ich jetzt auch nicht.
Ne? 11. So 11 und schön beim Grillen. Dann hast du 2 Glas und bist total Hacke, bevor das Fleisch umgedreht ist.
Ja, also das ist auf jeden Fall so Richtung Sommer, glaube ich. Frühling, Sommer ist das schon total schön.
Weil absolut. Das
kannst du ja irgendwie leicht gekühlt trinken.
Ja.
Das ist unkompliziert, aber also das ist das, was ich so gerne auch mag. Es ist unkompliziert, du kannst es einfach so wegschlürfen, aber es ist halt nicht banal.
Ja.
Und, ne? Und das ist, aber du musst, also du kannst drüber nachdenken, aber du musst nicht.
Ja, so, und also du, ja, genau, so ja, machen wir ja auch, ne? Man kann drüber reden, man muss nicht. Ja. Und vor allen Dingen merkt es niemand, also du kannst es an 20 Leute ausschenken, solange du nichts sagst, merkt niemand, dass es was Besonderes ist. Das ist echt ganz schön. Wenn du sagst, achte mal auf die Tannine. Weil es ist nicht so viel, dass ich jammern würde. Das ist doch auch schon mal was.
Mhm. Ja, genau. Ist nicht so viel, dass du jammern müsstest.
Der hat auch so was Kühles. Also was vielleicht jetzt auch daran liegt, dass er aus dem Kühlschrank ist. Aber also der hat insgesamt so was Kühles. Also ich hätte bei 13 Umdrehungen, hätte ich viel mehr Kompott und Wärme erwartet. Also so eine Hitze, weißt du?
Ja, aber 13 ist ja noch nicht wirklich viel.
Also. Naja, aber gemessen an dem, was wir sonst so trinken hier, es ist schon bemerkenswert viel, habe ich jedenfalls den Eindruck gerade. Wieso ist das nicht viel? Was ist denn viel? Wann habe ich denn das letzte Mal mehr als 13% getrunken? 13.
Naja, 14,5 ist dann schon ordentlich. Ja.
Aber es ist halt ja.
Also haben wir auch schon mal dabei. Aber das, ich meine, klar, das stimmt schon. Wir trinken insgesamt schon eher Weine, die eher so im unteren Bereich sind.
Sehr lecker.
Und dann genau bei dem beim nächsten, also wir gehen jetzt ein bisschen nicht zum nächsten, aber der nächste hat dann auch tatsächlich 11,5% okay. Wieder.
Ja, ich überlege gerade, wenn man den blind trinken würde und sich nicht drauf konzentriert, würde man. Also man kann merken, dass es ein Rotwein ist, aber bestimmt nicht auf den ersten Anhieb. Auf den ersten Anhieb.
Ja, genau. Und wenn wir dann nachher zum dritten kommen, das ist ein Weißwein, der aber dann auch mit Maischegärung ist, also wenn du das beides nebeneinander im schwarzen Glas trinken würdest, dann müsstest du schon sehr stark überlegen, glaube ich, was jetzt was ist. Mhm. Ja, das stimmt schon.
Sehr schön.
Ja. Doch, finde ich auch. Also das ist ein sehr schöner Einstieg, finde ich. Ja. Genau, Christinus, das ist, wenn du nochmal auf die Seite guckst, die höherleveligen Weine, die haben irgendwie eine ganz interessante Flaschenform. Also habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Also die bewirtschaften irgendwie 65 Hektar Weinberge und nochmal 25 Hektar mit Rindern, Schafen, Geflügel, Weizen, glaube ich, bauen die an und Obstgärten. Mhm. Also so ein richtiger Mischbetrieb, also gewollter Mischbetrieb eben auch.
Die Flaschen sehen ja abenteuerlich. Es sieht ja aus wie Schnapsflaschen. Das
meine ich, ja.
Da ist Schnaps drin. Schnaps drin versteckt. Das Steuerhinterziehung,
wie neulich. Ich würde gerne mal probieren.
Ja.
Ja, und der Florian Sorupa heißt da, glaube ich, der Kellermeister, der den Laden auch führt seit ein paar Jahren. Ich glaube, seit 2018. Genau, der ist irgendwie in München aufgewachsen. Kennt sich hier auch gut aus und hat den Andreas Schumann von Odinstal. Das ist so der. Eigentlich einer der konsequentesten Biodynamiker hier in Deutschland.
Mhm. Hat sogar auf der Webseite sogar ein Kackhörnchen.
Ja, ja, das ist gerade eben in der Umstellung zu Demeter.
Mhm.
Genau. Ja. War aber vorher eben auch schon biozertifizierter Laden.
Okay. Also das scheint sich zu lohnen, sich da so eine Zertifizierung zu holen, ne?
Ach, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Ansichtssache mehr oder ein, ja, tatsächlich gewollt Gefühl, weil du zahlst ja für das Demeter-Label, das ist ja im Prinzip ein privatwirtschaftlicher Laden, du zahlst ja dafür,
ja.
Also du zahlst zum einen für die Mitgliedschaft und wenn du dann nochmal das Demeter-Label auch auf deine Etiketten drucken willst, zahlst du, glaube ich, nochmal einen Aufpreis.
Okay.
Also man muss das schon wollen.
Ja, ja, klar, aber das ist ich meine, wenn du jetzt überlegst, eine Firma aus Ungarn, die schöne Weine macht, wer kauft denn schon einen ungarischen Wein, wenn er daneben einen kaufen kann, den er kennt oder aus Frankreich oder sonst was? Und wenn du dann aber dein Demeter-Label draufkleben kannst, das ist mit Sicherheit ein Verkaufsargument.
Ja, das kann schon sein.
Also da kannst du die besten Weine aller Zeiten machen, sauberer als Demeter jemals hinkriegen würde. Woher sollen die Leute wissen, dass es gutes Zeug ist? Und wenn Demeter draufsteht, also es hat sich ja mittlerweile tatsächlich so durchgesetzt, dass die Leute glauben, dass das was ganz Besonderes sei.
Naja, zumindest ist es, würde ich sagen, im Prinzip schon so ein, also das hat schon einen Vertrauensvorschuss auch.
Ja, klar,
ne? Also
klar.
Ich meine, die
ich stelle ja auch nie, also das habe ich ja auch nie in Abrede gestellt, dass die Leute sich um ihre Feldfrüchte kümmern, die bei Demeter
machen. Ja, eben.
Absolut. Das Einzige, was ich in Abrede stelle, ist, dass dieser ganze komische Esoterik-Schwumpf, den die sich da gegenseitig erzählen, dass das auch nur ansatzweise was damit zu tun hat, wie gut oder schlecht der Wein wird. Das ist ja meine Kritik daran.
Ja, ich weiß.
Aber dass sie sich kümmern, ist völlig klar. Aber wie willst du sonst zum Ausdruck bringen, ich kümmere mich? Das ist halt das Problem. Eigentlich ist es ein Problem, dass das auf Konsumentenseite sich das so sehr durchgesetzt hat, dass du einfach nur dieses Label draufkleben musst und alle denken, oh, der kümmert sich. Und jemand, der sich trotzdem kümmert oder genauso kümmert und es nicht draufklebt, der wird nicht wahrgenommen. Und das finde ich echt schade.
Das glaube ich zum einen nicht, aber erstmal hat sich das Label ja sozusagen die, diesen Ruf auch erarbeitet, weil ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwann tatsächlich irgendwo mal ein Problem oder Schwierigkeiten gegeben hätte.
Es gab mal irgendeinen Skandal, meine ich mich ganz dunkel Skandal, zu erinnern, genau, aber
Begriff kam ich gerade nicht.
Der scheint nicht groß genug gewesen zu sein, sonst hätte ich ihn mir gemerkt. Ne?
So. Ja. Also ich meine, Demeter hat halt mit die striktesten Vorgaben einfach auch und die schicken eben ihre Leute auch rum. Also die werden schon einfach auch viel, viel stärker geprüft als andere und müssen tatsächlich viel strikter arbeiten und das auch vorweisen können. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch viel mehr Berater, die da mitarbeiten. Und ich glaube, es ist ein ganz gut funktionierendes System, das tatsächlich dazu führt, dass Verbraucher einfach dieses Vertrauen aufgebaut haben.
Und ja, klar.
Das halt auch erstmal schaffen. Ich meine, das geht mit Bioland und Naturland auch, aber es ist halt nicht so strikt. Und
es ist nicht so strikt, weil diese religiöse Komponente fehlt halt. Ne?
Also ja,
das ist halt, ich meine, dieses ganze hier Rudolf Steiner-Gedöns, was dahinter steckt, das ist halt auch 200 Jahre alt. Ne? Die haben halt einen 200-jährigen Marketingvorsprung, selbst wenn es früher 100, noch nicht Demeter...
100.
Oder, ja. Nee, 100?
Das
19. Jahrhundert gewesen?
Nee. Diese Erkenntnisse zur Landwirtschaft hat er in den 1920er Jahren geschrieben und ist auch kurz danach gestorben.
Ah, okay. Ja. Naja, es ist aber immer noch trotzdem 100. Ne?
Ja,
das sind halt fünf Generationen Marketingvorsprung vor Bioland und Naturland und sowas. Das macht sich, klar macht sich das bemerkbar. Wäre mal interessant, also ob Winzer da auch Zahlen rausrücken, wie viel hast du verkauft, bevor du das Label drauf hattest, wie viel hast du danach verkauft, wohin hast du es verkauft, weil wäre ja auch mal interessant zu gucken, wie so die Absatzkanäle funktionieren, wenn du zertifiziert bist und wenn du nicht zertifiziert bist, fände ich total spannend mal.
Mhm. Ja, aber das fände ich auch mal, spannend, vielleicht finde ich mal jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann.
Ja, stimmt, du redest ja regelmäßig mit Winzern im Sonntagswein, ja. Hier, apropos Wein. Machen wir mal weiter, oder wie?
Mhm. Ja. Womit? Dann nehmen wir die zweite helle Flasche mit dem trüben Weißwein. Das Warte ist mal, dann der Oliver.
Einmal umschlagen.
Oliver Ferher. Ferher heißt einfach Weißwein, glaube ich. Weiß.
Ein bisschen und aufschütteln Oliver hier. Oliver
ist die Rebsorte.
Hm? Aufgeschüttelt. Plastikkorken, dürfen die das, die Demeters?
Ja, das ist ja so ein Öko-Plastikkorken aus Zuckerrohr oder so. Ich bin gar kein Freund davon. Ich finde die Dinger echt nicht gut.
Warum nicht?
Weil ich schon mehrfach Weine gehabt habe, die total dumpf waren unter diesem Korken.
Mhm.
Die einfach total abgebaut haben. Und das kann kein Zufall sein, dass das genau unter dieser Sorte von Korken irgendwie mir schon häufiger passiert ist.
Was könnte man stattdessen? Schraubverschluss wahrscheinlich, ne? Wäre wahrscheinlich die
Schraubverschluss. Ja, es gibt ja diesen Diam, also diesen Presskork, den auch sehr viele Demeter-Weingüter zum Beispiel nehmen.
Mhm.
Bin ich auch nicht wirklich, also ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt, ich finde entweder für gute Weine einen wirklich hochwertigen klassischen Korken oder Schraubverschluss.
Ja.
Das ist so mein
Ja, es ist auch vor allen Dingen hinreichend erprobt mittlerweile, ne? Also ja. Das eine wie das andere. Ja.
Also, ja. Also dieser Diam-Korken.
Ich habe gerade dran gerochen.
Ah ja.
Entschuldige, ja, wie ist der andere Korken?
Diam. Also das ist irgendwie so ein, hatten wir auch schon häufiger, das ist so ein ganz fein zusammengepresster Korken, der hat aber auch so eine leicht flüchtige Verbindung, die da austreten kann. Mhm. Im Prinzip funktioniert das schon gut und hat mit Sicherheit weniger Fehler als klassische Korken. Ja, ich weiß nicht, also ich habt ihr noch keine abschließende Meinung zu, ehrlich gesagt?
Als ich alle klassischen Korken oder als billige klassische Korken? Also ich meine, teure klassische Korken sind doch eigentlich über jeden Zweifel erhaben, oder?
Nee, nicht über alle Zweifel. Das klappt schon ganz gut, aber für so einen Korken zahlst du dann auch gerne mal 1,50.
Ja.
Ne? Also, aber ich finde, das ist halt ein Wein so ab 30, 40 Euro, würde ich sagen, sollte es dann auch wert sein.
Ja, da kommt es dann auf den Euro auch nicht mehr an, oder?
Finde ich eigentlich, ja.
Ja.
Trotzdem kann es da auch immer noch passieren, dass du eben TCA, also Trichloranisol drin hast, ist dann aber sehr selten.
Mhm.
Ja, das ist nett, ne? Das riecht so ein bisschen wie Muskat, so muskatig.
Ja. Aber
aber dann auch wieder nicht, genau.
Das riecht wie ein Zitronenmuskat.
Ja.
Ganz witzig. Also Muskat ist ja, hat ja doch so was Verschlossenes, Dumpfes, wie Muskatnuss halt, ne? Aber das ist so, das ist offen und frisch und wie eine geöffnete Knospe, so irgendwie. Sehr, 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 sehr interessant.
Ja, auch hier ist wieder so was Erdiges, so eine erdige Komponente mit drin, finde ich. So ein bisschen schalig, erdig.
Schalig, ja.
Ja. Dann hast du wirklich so ein bisschen, also, ja, offener Muskat, Zitronenmuskat. Bisschen Rose hast du auch mit drin.
Ja. Das ist vielleicht die Rose, die, die den Muskat ein bisschen öffnet, ne? Also.
Genau, also im Prinzip sind das zwei Rebsorten. Einmal diese Oliver Irsay, das ist die Hauptrebsorte. Aha. Das ist irgendwie mal in den 30er Jahren gezüchtet worden in Ungarn. Und dann hast du sozusagen den Klassiker mit drin, klassische weiße Rebsorte aus Ungarn, das ist der Fomint.
Ah ja, kenne ich auch den Namen, ja.
Und der ist ein bisschen Maische vergoren halt, ne? Also der hat einfach länger auf der Maische gelegen und dann hast du eben so ein bisschen mehr Struktur. Also der wollte einfach auf der einen Seite diese frischen floralen Töne behalten und überhaupt frische und dann aber eben auch ein bisschen mehr Struktur mit reingeben und dadurch eben so eine, glaube ich, nur beim Fomint, wenn ich mich nicht irre, so ein bisschen mehr längere Maischestandzeit und dann eben, wie man das heute auch einfach gerne macht, so auf der Vollhefe ausgebaut, also aus allem, was sozusagen drin war in der Vergärung, eben nicht filtriert, auch nicht mal grob filtriert, sondern alles so gelassen, im Prinzip.
Spinnen, Würmer, ne? Käfer, alles
ja,
drin.
Ja, genau, alles drin. Ja, und genau, und die Hefe dann ab und zu mal aufgerührt.
Ich lese gerade bei dir auf der Webseite die Speiseempfehlungen zu den Weinen. Finde ich auch ganz schön. Zum der Siller zu einem Räucherlachs-Frischkäse-Bagel, also der erste, den wir hatten. Ja, verdammt, ja.
Ja, ne, das ist gut.
Ja, und also zumindest in der Nase getrunken habe ich ihn noch nicht. Und zum Oliver Ziegenfrischkäse mit Kräutern und frisches Sauerteigbrot. Das ist, also in der Nase passt das wie Arsch auf Eimer. Also wirklich richtig geil. Ich bin mal gespannt, was er im Mund macht. Und wie schrecklich hungrig ich gleich wirklich sein werde.
Ja, geht mir auch so. Im Gegensatz zu möglichen Teilen der Hörerschaft habe ich leider überhaupt gar nichts zu essen hier. Weil ich mich gerade in einem Hotelzimmer befinde und irgendwie auch viel zu spät angekommen bin, um mir noch was zu besorgen.
Ziegenfrischkäse mit Kräutern.
Das Sauerteigbrot nicht zu vergessen.
Stimmt, das Sauerteigbrot reißt es raus. Der Ziegenfisch, also ich finde den Wein zu ziegenfrischkäsig mit Kräutern, also zu kräutrig ziegenkäsig, als dass ich ihn zu Ziegenfrischkäse mit Kräutern nehmen wollen würde. Also die sind mir zu dicht aneinander dran, die beiden Produkte.
Also okay.
Habe ich gerade so den Eindruck. Und der fällt ein bisschen ab im Mund. Finde ich auch interessant. Ich hätte mir mehr Bombast erwartet am Gaumen.
Ja, das ist schon, ja, ich kann nicht nachvollziehen. Das ist, also die Betonung liegt hier schon eher so auf hell und frisch. So ein bisschen grasig. Also da sind schon auch grüne Noten mit drin, finde ich. Also im Duft ist er voller und so ein bisschen gelber. Und am Gaumen ist er so ein bisschen grüner, finde ich.
Und interessant ist, also er hat so spontan, hat er mehr Tannin als der erste, den wir hatten.
Ja, witzig, ne?
Meine Zähne halten es aus. Alles gut.
Ach, ich bin schon. Also ich finde, da kann man sich gut dran gewöhnen.
Ja, ich fand den ersten das besser. Schöner, ja. Was bemerkenswert ist, weil ich normalerweise den roten nie besser finde als den weißen. Aber der rote hat mich stärker beeindruckt.
Ja, ich finde, was ich hier schön finde, das ist salziger hinten raus. Und das ist so schön mundwässernd. Ja, das ist so. Ja,
das stimmt, das gemein.
Ja, es läuft so irgendwie. Ja. Es zieht so richtig
ja.
Wasser. Das ist schon ganz cool.
Ich weiß auch gar nicht, ob der nicht vielleicht nach zwei, drei Tagen offen, ob der da nicht noch sich wesentlich besser entwickelt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ne?
Mhm.
Ich habe einen Ziegen-Camembert im Kühlschrank liegen, der könnte dazu super gehen.
Hol.
Soll ich? Ja, genau. Ach ja, klar, kann ich hier rausschneiden. Warte mal, ja, ich bin gleich wieder da.
Ich kann ja was zu Ungarn in der Zeit sagen, weil tatsächlich, also jetzt haben wir ja einen Rotwein und zwei Weißweine und tatsächlich ist Ungarn eigentlich auch ein Weißweinland. Witzigerweise ist allerdings die meist angebaute Rebsorte ist wiederum eine rote, nämlich Kekfankosch. Also Blaufränkisch im Österreichischen und Lemberger im Deutschen.
Oh, da sind wir
und,
wieder. Du erzählst gerade was. Entschuldige.
Ja, ich erzähle einfach noch was. So, ja, ich erzähle gerade ein bisschen was über den Rebsortenspiegel, weil witzigerweise eben Ungarn im Wesentlichen ein Weißweinland ist. Ich glaube so 70% Weißwein.
Mhm.
Aber die am meisten angebaute Rebsorte ist eine rote, nämlich Kekfankosch, also Blaufränkisch, also Lemberger bei uns in Deutschland. Und dann kommen aber erstmal so eine ganze Menge an Weißweinen, also weißen Rebsorten, Fourmint und Weltriesling und so weiter. Genau, und dann kommen irgendwann so ein paar französische, Cabernet, Chardonnay, Merlot. Aber insgesamt ist da schon viel auch an autochthonen Rebsorten, was so verwendet wird. Also Fourmint ist eben wahrscheinlich die bekannteste und die wichtigste, auch eben für Tokaj und Hachelevelü, die lindenblättrige, auch teilweise da verarbeitet im Tokaj, eine schöne Rebsorte. Also es ist, glaube ich, ganz spannend irgendwie, das jetzt in diesem Jahr irgendwie noch ein paar Mal aus anderen Ecken eben auch zu probieren, was da so entsteht.
Funktioniert mit dem Ziegenkäse, den ich hier habe, leider gar nicht.
Okay. Weil es dann eine Bitterkeit bringt? Oder?
Nee, der egalisiert den Wein fast vollständig.
Ah, okay.
Von daher kann ich schon verstehen, warum der Ziegenfrischkäse eine bessere
Frischkäse,
Idee ist.
Frischkäse, ne?
Ja. Ja. Und meiner ist halt so ein, also er ist eigentlich, ich hätte den nicht anschneiden dürfen. Der ist noch viel zu frisch. Also der hätte locker noch zwei, drei Wochen liegen können.
Mhm.
Okay. Nee, das ist nicht okay. Gut. Nee, also der verschwindet völlig. Also das ist echt, also der Wein wird komplett zu Wasser mit dem Käse zusammen.
Oh ja,
nee, aber das finde ich wirklich erstaunlich. Oh ja. Kann doch nicht sein. Darf doch nicht wahr sein.
Muss ich gleich nochmal zum Liquid Sundowner probieren.
Ja, liegt ja hier, ne?
Ach du, es ist gut.
Ja. Auf eine Art, aber auf auch nur Art. Auf eine Art. Nee, der ist zu heftig. Also der ist vergleichsweise kräftig, der Käse, aber immer noch für meine Begriffe recht mild. Wobei ich finde auch Epoisse nicht schlimm. Vielleicht bin ich auch nicht der Maßstab für Käse. Aber der tötet den Wein einmal, der macht den Wein einmal komplett platt.
Ja,
das ist echt krasses. Also dass du auf einmal nur noch, ich habe was Alkoholisches im Mund, Gefühl hast. Naja.
Ja.
Jetzt habe ich den Käse angeschnitten.
Na, doof.
Ja, sehr ärgerlich. Muss ich mir einen neuen holen. Mal gucken, wenn ich wieder zu meinem Lieblingskäseladen komme.
Das ist welcher?
Bert und Boni. Das ist ein relativ neuer, glaube ich. Die haben keinen Käse. Ich glaube, die haben gar kein Ladenlokal, sondern stehen auf diversen Wochenmärkten.
Ah ja.
Unter anderem am Wochenende, ich glaube freitags, stehen die außer, also mindestens freitags und samstags stehen die in der Markthalle 9 in Kreuzberg. Samstags auch hier in Neukölln, also ist bei mir der nächstgelegene Wochenmarkt am Herfurtplatz. Die stehen auf dem Boxhagener Platz in Friedrichshain. Also so einiges. Ich setze mal einen Link, also ein ganz toller Käsehändler. Also die haben wirklich tolles Zeug. Und sind immer sehr nett und freuen sich immer, wenn ich komme. Weil ich immer so, dann nehme ich davon. Oh, was ist das? Das sieht gut aus. Gib mir mal davon. Und sie sind immer sehr nett zu mir. Anscheinend bin ich ein guter Kunde.
Ah ja. Ja. Mittlerweile ist es so, wenn alle zwei Wochen der Jahr Mai kommt bei uns auf den auf dem Markt und ich komme nicht zur rechten Zeit, dann stehen da auch, muss man auch eine halbe Stunde warten schon mal.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber was ein viel größeres Problem ist, habe ich festgestellt, also ich gehe eben gerne am Freitag oder noch lieber am Samstag, weil ich da einfach mehr Zeit habe, in die Markthalle 9 weil da mein Fleischer ist. Also wenn ich Fleisch und Wurst kaufe, dann nur da. Oder fast ausschließlich da, muss ich sagen. Also ein bisschen was hole ich auch hier bei meinem um die Ecke noch. Aber da eigentlich nur Bratwurst, wenn ich grillen will. Ich gehe da zum Fleischer. Ich habe da einen ganz hervorragenden Sauerteigbäcker. Das ist Domberger Brot heißen die. Das ist also wirklich unglaublich. Der Kuchen, also da ist eine Bäckerei, eine Kuchenbäckerei. Die haben bestimmte Kuchensorten nur am Wochenende. Das hat, ne, also es gibt ganz viele gute Gründe, dahin zu gehen. Bert und Boni hat auch ein größeres Sortiment am Wochenende und so weiter. Und das Allerschlimmste da sind, die Hälfte der Leute in der Markthalle sind im Grunde Touristen. Ob die jetzt aus von auswärts kommen oder aus Berlin kommen, dass die laufen da rum und wollen nur gucken, weil sie das so interessant finden. Und das geht mir halt
ist
total auf den
Geist. Ja, eine schöne Atmosphäre.
Aber es geht mir sowas von auf den Geist. Ich will da einfach nur einkaufen gehen. Weißt du, ich möchte gerne zu meinem Brotladen gehen, möchte sagen, hier 4 Brezen, 3 Seelen und eins von diesen Broten. Und dann weiß ich nicht.
Du willst halt nicht ins Museum gehen und.
Ich will einfach nur Lebensmittel kaufen.
Wocheneinkauf zu machen.
Ich will Lebensmittel kaufen. Und
verstehe.
Dann ständig steht irgendeiner rum. Du musst die ganze Zeit aufpassen, so ein bisschen wie früher am Weihnachtsmarkt, wenn da die Leute mit diesen Waffeln mit Kirschen und Sahne überall rumgelaufen sind, die das ständig an die Jacke geschmiert haben. Da hast du halt in der Markthalle Leute, die ständig irgendwelche mit Essen da rumlaufen, wo ich auch denke, setzt euch doch hin, ihr Arschgeigen. Das ist auch dieses ganze To-Go-Ge. Oh Gott, ich werde alt.
Ja, du wirst alt.
Hat neulich auch wieder festgestellt, dass ich Coffee to go überhaupt nicht mehr attraktiv finde. Es ist mittlerweile, wenn ich irgendwo draußen Kaffee trinke, immer nur aus richtigen Tassen und immer nur, indem ich mich wenigstens kurz hinsetze.
Ich muss sagen, ich fand das noch nie attraktiv.
Ja, und es erhöht die Lebensqualität, habe ich festgestellt.
Ja, total. Also. Genau, weil Kaffee ist, also ich trinke ja nicht viel Kaffee, aber wenn ich einen Kaffee trinke, also ich trinke morgens einen Kaffee und nachmittags einen Kaffee.
Ach echt?
Und wenn ich den dann nachmittags trinke, dann möchte ich halt auch eine Pause machen.
Mhm.
Ja.
Ja, genau, das ist irgendwie das, du trinkst nur 2 Kaffee?
Einfach für mich, ja, eigentlich schon.
Krass, ich verfatze jeden Tag so irgendwas zwischen, keine Ahnung, 50 und 80 Gramm Kaffee.
Okay, nee, ich trinke ja Tee dann eigentlich
okay.
Den Rest des Tages. Ja. Mhm. Und seitdem ich eigentlich keinen Alkohol mehr zu mir nehme, bin ich auch so ein bisschen dem Teerausch verfallen.
Ah,
ich probiere einfach viele Sachen aus. Das ist schon auch sehr spannend. Auch schön, ja, auch teuer.
Ja, ich war, also, wie heißt dieser Gschwendtner, ne? Diese große Teeladenkette.
Ja.
Da habe ich mir mal einen Tee gekauft. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, dass ich den haben wollte. Genau, der ist mir mal serviert worden bei jemandem, den ich interviewt hatte. Der hat mir einen Tee serviert und ich habe gefragt, was ist das für ein Tee? Und dann hat er mir das Schildchen von seiner Teetüte abgemacht und hat gesagt, ja, hier, das gibt's hier bei Gschwendtner und ist das und das. Und dann bin ich da hingegangen und der kostet irgendwas, das war völlig. Nagel mich nicht fest, aber das war sowas in der Art wie, ja, 300 Euro das Kilo oder irgendwie sowas. Also unglaublich teurer Tee. Und da habe ich dann, ja, geben Sie mir mal 100 Gramm unter Schmerzen, habe ich den dann gekauft. Und das ist der beste Tee, den ich je in meinem Leben getrunken habe.
Ja, das also, ist schon.
Man kann sich da ruinieren mit dem
Tee. Ja, man kann sich da schon ruinieren. Also, ja. Auf der anderen Seite, also ich meine, die Tees, die ich trinke, die schütte ich halt auch 4-mal auf, so meistens.
Wie,
so.
Echt? Das geht?
Ja, klar.
Mit Tee kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Ne? Ja. Und dann ist das auch schon wieder relativ, ne? So, ja. Du nimmst ja nur ein paar Gramm, irgendwie, weiß ich nicht was, 4 Gramm oder so. Ja. Und dann, wenn du das dann 4-mal aufschüttest, 3 oder 4-mal aufschüttest, dann ist es wirklich relativ. Aber es gibt natürlich, ich meine, es gibt natürlich diese chinesischen Tees, die irgendwie 90, 100 Jahre fermentiert wurden. Das ist dann halt schon extrem teuer.
Es gibt Tees, die 100 Jahre fermentiert wurden? Oder heißen die nur so wie 1000-jährige Eier, die auch nicht 1000 Jahre vergraben?
Nee. Also es gibt so Pu'er-Tees, die können richtig, richtig alt sein.
Ja. Krass.
Ja. Also die haben krass. Sowieso dann schon eine Jahrgangsangabe. Die Jüngeren sind dann so, keine Ahnung, so 10 Jahre alt oder so.
Mhm.
Und die Älteren, die sind dann schon. Aber da kostet das Kilo dann halt auch gerne ein paar Tausend.
Wow. So, wenn ja. Du den Tee mehrfach.
Sowas habe ich aber nicht.
Doch, doch. Doch, natürlich haben wir das. Was kostet die Welt, nicht wahr? Wenn du den Tee, ich musste gerade daran denken, wie viel Geld ich dem Finanzamt überwiesen habe im Dezember und darum.
Aha.
Wenn du den Tee zwei, drei, viermal aufbrühst, wie veränderst du dann irgendwie die Brühzeit oder die Wassertemperatur? Oder machst du einfach nur 5 Minuten wie immer?
Nee, also die sind dann sowieso geringer, also eher 2 Minuten, also zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten.
Stimmt, diese teureren Beuteltees, die ich mir dann beim Geschwenden...
Ja, Beuteltee nehme ich ja sowieso nicht.
Ich meine nicht Teebeutel, sondern lose im Beutel.
Also, ach so, okay.
Ne? Ich nehme auch Beuteltees, da bin ich total schmerzfrei bei sowas. Ja. Aber also diese losen Tees, die ich mir dann im Beutel bei Geschwendner kaufe, da steht dann auch meistens drauf, tatsächlich nur so 1 oder 2 Minuten, das stimmt. Aber wenn du dann nochmal aufbrühst, brühst du dann trotzdem nur so kurz auf, wie auf der Tüte steht?
Ja.
Ach.
Ja.
Und geht das mit allen Tees? Ah, ich finde das
gerade. Nee, ich glaube nicht. Also jetzt so schwarze Grays oder sowas mache ich nicht. Aber ich trinke im Wesentlichen Grüntees. Mhm. Und da geht das eigentlich immer.
Ja. Das ist ja auch nochmal ein interessantes Thema, um sich da reinzunörden, also so kulinarisch reinzunörden. Das ist echt ganz
schön. Gerade dabei so ein bisschen. Ja, aber ich, also das ist jetzt nicht so, also da lande ich jetzt nicht statt des Weins. Das ist jetzt, also ich
mache nee, dazu bist du auch zu alt jetzt. Also das, ich mache jetzt kein neues Fass.
Nee. Aber so ein bisschen da reinlesen und ein bisschen reinschmecken, probieren, das ist schon total spannend.
Gibt's das Standardwerk? So wie für Käse gab's lange Jahre, viele Jahre, ja, den Täubner. Das war ja so das Buch, wenn man wissen wollte, was Käse so ist. Ja. Bei Tee?
Weiß ich gar nicht, hätte ich gesagt. Nee, hab ich noch nicht.
Hey, jetzt hast du mir ein Floh ins Ohr gesetzt. Das ist ja gemein. Aber wahrscheinlich weißt du das jetzt nicht. Also der Chat schlägt gerade vor, ich könnte eine neue Sendereihe aufmachen. Kannen. Vrindkannen.
Vrindkannen.
Naja. Nee, aber also mit grünem Tee geht das mehrfach auf, mit schwarzem meinst du nicht? Weil ich bin ja dann doch eher so, ich bin ja so ein dreifach fermentierter Assam.
Stimmt jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe auch Schwarztees, die ich mehrfach aufbrühe. Das stimmt schon. Also ist Quatsch. Ja.
Geht das
prinzipiell? Also man muss es einfach ausprobieren. Ich habe also einer meiner liebsten Schwarztees ist im Moment aus Nepal. Aha. Guranza heißt er. Das ist, da sind die Teefelder, die sind irgendwie auf, keine Ahnung, 3000 Metern oder so. Ja, so 3000 Meter hoch etwa. Und genau, den schütte ich auch dreimal auf. Und der schmeckt auch wirklich, ja. Also das ist so.
Das muss ich ja echt mal probieren.
Ja, muss man probieren.
Ja, würde ich mal.
Also mein Teehändler heißt Yoshi N.
Wie?
Yoshi N mit Y am Anfang. Yoshien. Da kaufe ich meine Tees im Moment.
Okay. Yoshi N. Ach, Yoshi N. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Okay,
ja. Und die haben schon echt, also da steht einfach auch viel dazu. Also da kannst du mal durchlesen so. Also da kannst du einfach ein bisschen was erfahren. Das ist schon ganz gut.
Ja, direkt mal in die Shownotes, damit alle was davon haben. Apropos alle was davon haben.
Liquid Sundowner 2021.
Liquid Sundowner. Ja. Das ist natürlich, also ein Wein Liquid Sundowner zu nennen, das hängt, also wie nennt man das? Das legt die Latte sehr hoch. Was eigentlich auch eine interessante, warum ist eine sehr hochliegende Latte? Ach ja, gut, wenn man Hochsprung macht. Ich war jetzt beim Limbo.
Zum Beispiel.
Ja, ich war jetzt beim Limbo und dachte so, müsste die nicht niedriger? Ist es nicht viel schwieriger? Vielleicht habe ich auch nicht genug gegessen und zu wenig ausgespuckt. Mhm. Wow, was eine Farbe. Wow. Ja, das ist ja. Was ist das denn? Das ist. Ah, das ist. Nee. Das ist ja fast Kupfer, ne?
Ja, ist fast Kupfer mit Hagebutte.
Hagebuttenkupfer, yeah.
Hagebuttenkupfer, leicht trübes Hagebuttenkupfer.
Wir sollten das alles patentieren lassen.
Aus den Rebsorten Chardonnay, Grauburgunder, Welschriesling und Torminach.
Okay, also.
Im Prinzip, also ich glaube nicht zusammen angebaut, also jetzt nicht klassischer gemischter Satz, aber tatsächlich zusammen vergoren und ausgebaut. Mhm. Und wie man eigentlich auch schon riechen kann, so ein bisschen natürlich wie Maische Standzeit gehabt.
Aber wesentlich verhaltener in der Nase als die anderen beiden, ne?
Ja. Und dann eben teilweise im gebrauchten Holzfass und teilweise in einem Amphora ausgebaut.
Aha.
Ich glaube, die Weine aus diesen Spezialflaschen, die sind, glaube ich, alle in Amphoren ausgebaut, wenn ich mich nicht irre. Und hier geht es sozusagen los, das ist so die Amphoren Einstiegsdroge.
Ich habe wenig, also ich habe wirklich wenig in der Nase, so ein bisschen Gummiboot.
Ja.
Aber
ist mehr so ein Texturstruktur Geschmackswein.
Okay. Dann trinke ich jetzt mal.
Ja. Also Gummiboot habe ich gar nicht, aber es ist
Oh, das ist geil.
Ja, ne?
Boah. Gucken, was die Ziege dazu sagt.
Damit müsste ja eigentlich schon eher klarkommen.
Oh, und zwar ganz hervorragend kommt die damit klar. Weiß ich ja, was ich den Rest des Abends machen werde. Weil es ist ja Käse angebrochen, der muss ja jetzt weg.
Die Flasche ist auch angebrochen, ja, also da steht dem Ganzen nichts mehr im G.
Problem gelöst.
Oh, das ist schön. Das ist schön, weil das hat, also auf der einen Seite hat das eben diese Fruchtaromen, inklusive so Dörrfrucht.
Ja, und aber gesalzene Dörrfrucht, ne?
Gesalzene Dörrfrucht und dann ist da aber noch so ein bisschen weißes Nougat mit drin, finde ich. Vielleicht nicht mal weiß. Also so eine nougatige, ganz leichte Süße, finde ich, ist da drin.
Ich habe heute Nachmittag nicht mehr arbeiten können. Und habe, kennst du Sebastian Lege?
Nee.
Das ist dieser, den kennst du garantiert, ist dieser so ein Food-Designer und Koch, der im ZDF immer so, ich guck mal, was in dieser Cornflakes-Packung wirklich drin ist, Sendungen macht.
Ach so, nee, kenn ich nicht.
Und der baut das halt regelrecht nach. Ne? Danach willst du halt nie wieder irgendwas essen, was es im Supermarkt zu kaufen gibt, wenn du das gesehen hast. Also wirklich, jedes Mal, entweder ist es fies, oder du fühlst dich verarscht. Also einer von beiden Gründen ist immer, entweder
oder du willst
es nie wieder essen, weil es fies ist in Wirklichkeit, du das aber bisher ignoriert hast, oder weil die dich komplett verarschen und dir 100 Euro abnehmen für irgendwas, was 10 Cent kostet. Und ich habe tatsächlich heute Nachmittag vor dieser Sendung, hat er Nappo auseinandergenommen.
Nappo, das sind diese Puffreis-Dinger, ne?
Nee, weißes Nougat. Es ist weißer Nougat mit Schokoladenüberzug.
Ah, ja.
Weißer Nougat ist halt Verarschung. Das ist halt Beschiss, das hat mit Nougat nichts zu tun, das ist halt Zucker und Fett. Mehr nicht.
Ja, aber wenn du jetzt irgendwie in der Provence diesen weißen Nougat kaufst, ja, okay, irgendwie aus Mandel, Pistazien und so, das ist, also das meine ich jetzt.
Zucker, Fett und Mandeln. Ja, okay. Ich war also aber ganz interessant. Also er war bei Nappo, das war unangenehm. Und ich habe Nappo wirklich gerne gegessen früher. Und ich habe immer gedacht, wenn es hart wäre, also es knackt ja so. Ich habe immer gedacht, wenn es hart ist, dann ist es alt. Stellt sich raus, nee, so wie ich es gerne mag, ist es alt, nämlich weich.
Nee.
Okay, weißer Nougat.
Ja, so ein bisschen.
Ich weiß gar nicht.
Es ist, aber es ist so, es ist so diese eine feine, cremige Süße mit drin.
Ja, wenn man das Gehirn ein bisschen drauf ausrichtet, dann funktioniert es. Dann funktioniert das mit dem weißen Nougat sogar auch in der Nase.
Das ist schön. Das ist seidig und hat trotzdem so einen schönen reifen Gerbstoff. Das ist salzig, das hat Säure, aber auch eine Reife eher.
Und trotzdem halt so eine sehr, wie du sagtest, so eine Dörrfrucht, also so eine sehr üppige, tiefe Süße.
Ja, ohne süß zu sein.
Ohne.
Ja, total schön.
Geil. Boah. Bisschen schnell weg ist er, finde ich. Es ist ein bisschen kurz. Obwohl, naja, nee. Nee, ich rede Quatsch. Das ist vielleicht der Käse, der ihn ein bisschen verkürzt, das kann sein.
Vielleicht.
Gucken wir.
Jetzt hätte ich auch gerne eine ungarische Salami mit einem kleinen Schnitzer Paprika und dick Butter.
Also das war das andere Essen, was dazu empfohlen war.
Ja, genau.
Ach. Ja, fände ich jetzt auch geiler als den Käse, ehrlich gesagt. Also stimmt, also so eine Salami.
Ich bestelle ja bei...
Würde da besser.
Also gerade in den Winter über gerne bei Fett Assoyer auf Mallorca eben Orangen. Jetzt auch wieder Bitterorangen, um ein bisschen Marmelade zu machen. Und die haben dort, die haben ja mittlerweile irgendwie auch, das ist ja im Prinzip auch so ein Kaufhaus mit mallorquinischen Produkten. Und die haben eine Salami, die eben mit
fetter Soja. Guck an.
Ja. Mit Kräutern umwickelt ist sozusagen. Das ist auch lecker.
Warum bestellst du da nur im Winter? Oder habe ich das missverstanden?
Nee, nicht nur im Winter, aber vor allen Dingen auch im Winter dann einfach mit wegen, weil uns dann allen nach Orangen, frisch gepresstem Orangensaft ist und nach
Kanonetta Saft Orange 10 Kilo Kiste.
Ja, genau. Die hauen genau, wir dann weg.
Okay.
Genau.
Gleich mal schon mal fett als Zeug.
Und also ich bin dazu gekommen, weil das halt irgendwie lange Zeit die einzigen waren, wo ich überhaupt an vernünftige Bitterorangen gekommen bin. Mhm. Und dann habe ich halt so, irgendwann haben wir dann auch die normalen Orangen bestellt. Und die haben, ich habe die auch mal besucht da. Ich bin auch bei denen mal durch die Orangenhaine gelaufen und so.
Geil.
Das ist schon einfach total schön da auch. Also der Ort ist ja auch toll.
Und, ja, das war, ist geil. Bist du mit der kleinen Bahn gefahren an den Hafen?
Ja.
Super, ja. Ja, ein Mordspaß. Also ein völlig überflüssig, aber ein Mordspaß.
Ja, genau. Also ich bin auch mit dem Zug von Mallorca aus.
Ja, klar. Das ist die klassische Strecke von Palma mit dem Zug nach Sóller und dann mit der Bahn, mit der Tram runter. Mit der
Bimmelbahn dann, ja, genau. Das ist ein Klassiker. Das ist schon nett. Ja, ich war da mal ein paar Tage auch mit Flori wandern einfach um den Ort rum, was auch total schön war.
Sie blenden auf der Webseite, rutscht so, ist, wie heißt das, wenn so das Bild wechselt? Und da bin ich gerade bei Salami und Brot und das ist alles ganz schrecklich. Schrecklich.
Sehr gute Salami.
Aber guter Tipp.
Mit den Kräutern drum.
Guter Tipp. Ja. Süßer Genuss. Wir liefern zu Ihnen nach Hause. Ja. Feigenkonfitüre. Gott, wie ich das hasse.
Jetzt nicht bestellen, das kannst du nachhaben.
Nein. Ich hab überhaupt kein Geld. Ich bin total blank. Also ich kann mir überhaupt nichts leisten im Moment. Außer so einen Käse mal, aber ja.
Nee. Ja, und einen Urlaub anzahlen.
Ja, darum habe ich kein Geld mehr, weil ich dir mein letztes Cash überwiesen habe. Nee, das stimmt nicht. Mein letztes Giralgeld habe ich dir überwiesen. Also mein letztes flüssiges, also freies Giralgeld. Cash habe ich tatsächlich noch. Heute war ich auch Lebensmittel einkaufen und habe nicht mit Karte bezahlt, weil ich im Moment nicht mit Karte bezahlen kann.
Ja, krass.
Ach Gottchen, ey. Naja. Ja, ich habe aber auch heute Rechnungen geschrieben und das wird alles wieder gut.
Ja. Das ist ein sehr schöner Wein.
Mhm. Und der kostet auch nicht viel, ne? Jetzt habe ich den.
Oh, so 17 rum, ne?
17 oder? Rum? Warte mal. Mhm. Liquid. Oh ja, doch, 16, ab 16 Euro. Ey, hör mal, das kannst du nicht machen mit den Abpreisen. Das ist doch Mist.
Das finde ich auch schwierig.
Mach das mal weg, mach den Shop mal anders. Schreib da mal hin, was die Flasche kostet und dann machst du daneben irgendwie ein Label, wo steht, hier Mengenrabatt oder so. Aber das ist so ein bisschen wie diese, weißt du, wenn du irgendwo auf dem Plakat siehst du einen Preis und da ist dann so ein kleines Sternchen dahinter. Das nenne ich immer das Sternchen der Seriosität. Weil wenn du dann unten das Kleingedruckte liest, dann siehst du die Bedingungen, dass das halt nur für die ersten 2 Monate gilt und danach das Achtfache kostet und weiß der Geier und so. Ja. 17,50 die Flasche.
Das kann dem Jens mal ins Gewissen reden. Weil der
ist er aber wert.
Der macht echt so einen tollen Job. Der hat so schöne Weine im Angebot. Ist echt ein guter Laden.
Orange Weine hat er auch. Wir müssen dann nochmal auf den Shop gucken, mein Lieber. Jens, wir müssen mal reden. Wir müssen mal über den Shop reden und die Nomenklatur in deinem Shop. Ach nee, jetzt geht. Hä? Ach so. Warte mal.
Was?
Nee, ich bin doof. Jens, wir müssen nicht reden. Entschuldigung, okay. Ich bin ein Idiot.
Weil?
Ich gucke nur gerade, was er so. Ja, weil ich habe Orange Wine, also er hat Orange Wine da stehen, aber ich habe das Wiene wie Wein, also mein Hirn hat daraus das deutsche Wein gemacht und ich habe gedacht, nein, das kann man ja so nicht nennen. Kann man auch nicht, macht er aber ja auch nicht, macht ja nur mein Gehirn. Also. Oh, es gibt ein Christinus Paket, Balatons Finest. Ach, guck. 4 Flaschen von diesen, weißt du, diese komisch geformten Flaschen?
Ja.
4 Stück, 79 Euro. Statt.
Ja, hau rein. Ja, ich weiß.
Ja, ich will mal gucken. Also ich habe einige Auftraggeber.
Gibt's bestimmt im Februar auch noch.
Ich habe einige Auftraggeber, die so absurd schnell ihre Rechnungen bezahlen.
Ja, die habe ich zum Glück auch.
Dass ich manchmal das Gefühl habe, dass es bezahlt wird, bevor ich es abgeschickt habe. Also so, ich denke, wie habt ihr das denn gemacht?
Ja, habe ich zum Glück auch. Das finde ich auch sehr, sehr schön.
Ja.
weil ich ja meine Arbeit auch immer auf den Punkt liefere, ja. Also ich mache das ja auch. Also ich arbeite ja auch so, dass die es genau dann haben oder früher, als sie es brauchen.
Ja, natürlich. Ja.
Und dann finde ich es halt auch total schön, wenn es umgekehrt genauso läuft.
Ja. Ja. Ich hatte aber tatsächlich noch nie, muss ich ehrlich sagen, ich hatte noch nie Auftraggeber, ich hatte noch nie einen Auftraggeber, der eine schlechte Zahlungsmoral gehabt hätte. Interessanterweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe ich, glaube ich, so oft Honorare moniert beziehungsweise nachgefordert, weil sie vergessen wurden oder sonst irgendwie was, wie bei keiner anderen Sache, die ich jemals gearbeitet habe. Also auch ganz witzig eigentlich.
Also seitdem ich selbstständig bin als Weinschreiber, auch gar nicht. Als Grafikdesigner fast ausschließlich.
Krass.
Okay. Voll interessant.
Ja, das ist krass, ja.
Total also so, andere Zahlungsmoral.
Nee, so Podcast-Produktionen auch, also ich liefere ab, schicke eine Rechnung hinterher. Also es ist wirklich, ich liefere die fertige Sendung montags ab, schicke dienstags eine Rechnung hinterher und habe in der Regel nach ein oder zwei Wochen das Geld auf dem Konto. Also es ist wirklich, wirklich enorm. Also ich habe wirklich ungeheures Glück mit meinen Auftraggebern. Ja.
Sehr schön.
Oh, wenn der wärmer, oh. Wenn der wärmer wird, passiert noch mal was.
Ja, du musst ja auch auf jeden Fall was für die nächsten Tage noch aufbewahren.
Ach,
weil
verdammt.
Der sich mit Sicherheit auch einfach noch schön entwickeln wird. Das war eine schöne Sache.
So, und dann war ich noch unterwegs. Wir haben noch immer die Gastro-Tipps. In einem Restaurant, in dem ich nicht essen konnte, weil ich den... Also für einen Bayern-Podcast war das, für Hock die Her, habe ich den Küchenchef und Betreiberbesitzer des Gasthauses Goldener Stern interviewt. Der ist ist Schwaben sogar, ne? Bei Schwaben ist das, glaube ich, sogar. Aber im Grunde Franken, ja, so grob, ne? In der Nähe von Augsburg ist es.
Ah, okay.
Total auf dem Dorf, also so Pampa, ne? So Wirtshaus, das Wirtshaus in der Pampa. Im Funkloch, also du hast da keinen Handyempfang, also null, sehr, sehr lustig. Und es sieht halt von außen aus wie so ein frisch renoviertes Wirtshaus. Und wenn du reinkommst, ist es halt kein Wirtshaus, sondern so eine Fine-Dining-Ding.
Ah ja, okay.
Und die Karte, ich habe mir dann, während wir so geredet haben, habe ich ein bisschen durch die Karte geblättert und mit ihm so ein bisschen gequatscht übers Essen und so. Da will ich unbedingt mal essen gehen. Also das ist, ich war halt genau zwischen Mittags- und Abendkarte war ich da. Also gerade während die fürs Abendessen eingedeckt und so, saßen wir da und haben geredet. Und ich musste halt an demselben Tag noch nach Hause fahren. Das waren irgendwie 6 Stunden Fahrt oder sowas von da aus.
Okay.
Und ich habe trotzdem überlegt, ob ich ihn nicht überrede, obwohl er ausgebucht ist, ob ich nicht irgendwie noch einen Platz, so eine Ecke, ich setze mich in die Küche oder so kriegen könnte. Habe ich dann aber am Ende doch nicht gemacht. Aber wirklich toll. Goldener Stern in der Nähe von Augsburg. Er sagte auch, also im Grunde warst du so, also für abends ist er ein halbes Jahr ausgebucht. Also musst du ein halbes Jahr vorher reservieren. Und die haben 2 Karten. Also sie haben 2 Küchen eigentlich. Und zwar haben mittags die Wirtshausküche, die sie früher hatten, auch vor 20 Jahren oder so, weil das Ding ist in der 4. Generation jetzt, glaube ich. Also die haben diese Wirtshausküche mittags, allerdings verfeinert, ne? Also jetzt nicht einfach so Riesenkotelett, sondern was draus gemacht aus dem Kotelett. Und abends haben sie dann tatsächlich so ein Fine-Dining-Ding mit Menü, 100 Euro und solche Sachen alles. Das heißt, man könnte sogar mittags da essen gehen und abends da essen gehen und hätte 2 unterschiedliche Restaurants besucht. Und was so die Karte so mir gesagt hat oder wie Karte sich las, ganz hervorragendes Essen. Also das fand ich ein bisschen tragisch, dass ich da weg musste.
Ja, das glaube ich. Also das Neo-Gasthaus nennt er das irgendwie.
Ja, genau.
Mittags, ja. Ja.
Und der hat auf der Karte was, also ich liebe ja Burrata. Ne? Also diesen mit, was ist denn das? Womit ist denn das gefüllt? Mit Frischkäse gefüllter Mozzarella
gefüllt. Ja.
Und ich, also Burrata dann mit so halbierte Kirschtomaten und einen schönen Essig. Ist zum Beispiel total geil. Was er auf der Karte hat, ist Burrata mit Birne und roter Beete. Und das ist eine Kombination. Ich habe den angeguckt, als hätte ich gerade einen Außerirdischen gesehen. Und habe dann, glaube ich, auch irgendwie gesagt, warum bin ich da noch nie drauf gekommen, verdammt. Und er meinte nur, ja, wir sind da auch gerade erst drauf gekommen. ist alles in Ordnung. Aber Burrata mit Birne. Sahne ist im Burrata, sagt Michael im Chat. Ja, danke.
Ja. Ja. Sahne im Mozzarella.
Ja, genau.
Sahne im Mozzarella. Aber eben vom gleichen Tier.
Genau.
Genau, ich habe das tatsächlich schon mit Birne gemacht und mit Koriandersamen.
Wow.
Das Koriandersaat. Auch toll.
Ich habe heute im Asia-Super, der hat so ein riesiges Sriracha-Regal und es gibt tatsächlich Koriander-Sriracha. Also ich habe festgestellt, also wir haben letztens, habe ich dann mit Katrin, haben wir so rumgefeixt über, mit Sriracha würde das gut schmecken, aber auch mit Zitrone. Hm, ob es Zitronen-Sriracha gibt?
Gibt's.
Ja. Ich glaube mittlerweile, dass you name it, es gibt Sriracha davon. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
Ja, ich fahre jetzt nächste Woche, das ist auch eine ganz witzige Fügung, nächste Woche nach Franken und übernachte da auch zweimal und ich hatte überlegt, also für einen Artikel eben auch, wo es auch Gastro-Tipps geben wird und dann hatte ich geguckt beim Gasthaus zum Schwan in Kastell. Und da hat sich dann herausgestellt, dass das der Jörn Kabisch übernommen hat.
Ach komm.
Ja.
Da gehst du hin? Genau.
Da gehe ich hin.
Ja, grüß schön. Liebste Grüße.
Mach ich.
Wirklich. Ach
ja.
Nee, komm. Ach super.
Ja.
Mit dem wollte ich immer mal essen gegangen sein, als er noch in Berlin war. Und wir haben das dann irgendwie, ja, wie es halt so ist, ne? Das müssen wir unbedingt mal machen. Und dann wieder ein Jahr nicht gesehen und wieder auf irgendeiner Veranstaltung getroffen. Ja.
Ja, genau. Der hat das übernommen, das Gasthaus zum Schwan in Kastell. So ein ganz traditionelles Gasthaus, wo er eigentlich nur am Wochenende kocht, aber ich bin Mittwochabend da und dann kocht er auch für mich.
Ach, der feine Herr.
Ja.
Glück gehabt. Ja, ob der das auch für mich, ob der, guck mal, also sag mal, wenn er sich an mich erinnern sollte, ne, ja. Versuche ich das, kannst du mir ja dann mal stecken, so, er hat sich an dich erinnert, dann versuche ich das auch mal, ob der auch für mich kocht.
Okay.
Wo genau ist das? Was ist denn da die nächstgrößere Stadt?
Naja, Kastell ist sozusagen, das ist ja der Stammsitz der von Kastell, also Papa Kastell gehört ja auch dazu, aber die Kastells sind die Kastells, wo der erste Silvaner in Deutschland angebaut wurde.
Ach, wie geil. Und deren Kneipe hat der gepachtet?
Nee, das ist schon ein kleines Örtchen, das ist eine Gemeinde in Bad Kitzingen.
Mhm.
Und aber da hat halt diese Kastellfamilie das Weingut und den Stammsitz. Die sind da eben auch, also die haben auch eine Bank da, eine Privatbank und sind halt auch Waldbesitzer da in größerem Maße. Mhm. Was aber super spannend ist. Aber die haben halt vor allen Dingen, und was wirklich total toll ist bei den Kastells, die haben das komplette Familienarchiv, glaube ich, bis ins 13. Jahrhundert vollständig dort stehen.
Boah.
Ja. Das ist wirklich beeindruckend.
Lassen die einen daran? Nee, ne?
Also ich war drin, aber ich denke schon. Also.
Okay, ich sehe gerade, nächstgrößere Großstadt ist Würzburg.
Ja, genau. Nächste größere Stadt ist Würzburg. Das ist ja, irgendwo ist ja immer dann Würzburg, wenn du gefangen bist.
Stimmt. Und Würzburg ist wirklich, ich habe von allen Städten, die ich da unten in der Gegend gesehen habe, habe ich Würzburg am meisten gehasst.
Ja, Würzburg ist echt schwierig, aber gut,
wunderschöne alte Altstadt. Aber sobald du auch nur 5 Meter aus dieser alten Altstadt rauskommst, ist das so eine ganz runtergerockte 60er, 70er Jahre. Ja. Wir haben schnell nach dem Krieg alles wieder aufgebaut und uns nie drum gekümmert, Stadt. Ganz, ganz, also sie ist hässlicher als Köln und das musst du erstmal hinkriegen.
Ist halt auch noch irgendwie zum Schluss bombardiert worden, wo es nicht mehr nötig gewesen wäre.
Ja.
Jo.
So, schöne Weine. Ne? Interessanterweise die beiden roten für mich viel attraktiver als der weiße.
Naja, der letzte weiße war ja auch, der letzte rote war ja auch ein weißer. Das sind alles weiße Rebsorten, die einfach nur länger auf der Maische standen. Also der Liquid Sun Dimer.
Okay.
Ja, alles weiße Rebsorten.
Trotzdem und rot.
Rebsorten.
Ja. Trotzdem rot, basta. Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
Gehen wir nach Hause, genau. Wer schon das Sechserpaket mitgekauft hat, also da gab es ja noch die Weine der Domain M aus Tschechien. Wir sind also nächsten Monat in Tschechien. Mhm. Und zwar letzten Tag des Monats, den es auch nur alle paar Jahre gibt.
Morgen nehme ich einen Podcast auf mit der Tschechien-Korrespondentin oder einer der Tschechien-Korrespondentin der ARD, nee, vom Deutschlandradio. Da kann ich ja auch mal über Wein reden mit der. Mal gucken.
Ja. Okay.
Wann haben wir denn eigentlich die nächste dann? Also ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht...
Naja, am letzten Tag des Monats und da ja Schaltjahr ist
wow. Dann
der 29. Ne?
Oh, das ist natürlich krass, ja. Muss man natürlich ausnutzen, wenn Schaltjahr ist, klar. Ja.
Total.
Ja, ja. Eigentlich müssten genau. wir da irgendwie.
Ist also dann auch Donnerstag, also, ne?
Ja, genau.
Ausnahmsweise dann mal Donnerstag, weil wir mittwochs nicht können und,
natürlich nicht, weil wir mittwochs nicht können, sondern weil wir nur alle 4 Jahre die Gelegenheit haben am letzten Tag im November, im Februar. Weil wir nur alle 4 Jahre die Gelegenheit haben, im letzten Tag im Februar eine Sendung zu machen. Genau darum machen wir die da am Donnerstag. Verdammt noch eins. Genau. Ja.
Was damit wohl Wolfram dazu sagt.
Ich wollte gerade sagen, damit wäre wahrscheinlich alles gesagt und ich habe es nicht gemerkt, weil ich zu viel Alkohol in mich hinein und nicht in dieses Fläschchen geschüttet habe. Und darum gehen wir jetzt nach Hause. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, Live-Hörerschaft, fürs Mitspielen und selbstverständlich vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich gar nicht vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht, ab 140 Frauen, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.